Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
Reflab.
Hallo zusammen, willkommen beim Stammtisch. Heute mit einem Thema, wo ich etwas fachlich kann, wo ich mithalten kann, sagen wir mal. Heute mit dem Felix Reich. Willkommen, Felix.
Hallo.
Und mit dem Frank Worps.
Hallo miteinander.
Und das Thema heute ist Kirche und Marketing. Wie soll sich Kirche verkaufen? Nein, verkaufen tut jetzt ziemlich schlimm. Nein, ich meine, das Marketing aus Disziplin ist ziemlich breit. Also es hat nicht nur mit Kommunikation zu tun. Das werden wir heute im Verlauf des Gesprächs von diesem Stammtisch herausfinden. Wir haben mit dem Frank Worps jemanden, der langjährige Erfahrung hat in diesem Bereich und nicht nur Kommunikationskampagnen geleitet hat. Für die Reformierte oder auch für die katholische Kirche?
Frank. Nur für die Reformierte.
Nur für die Reformierte.
Aber wir haben einige auch ökumenisch gemacht.
Okay. Und jetzt zuerst mal die erste etwas provokante Frage. Braucht der Kirche Marketing? Felix?
Ja, auf jeden Fall. Also Marketing ist Mission, oder? Quasi. Kirche braucht Mission. Eine Mission und muss missionieren.
Und ich
lanciere es mal ganz steil.
Okay.
Du darfst jetzt gerade reingrätschen.
Missionieren, ich würde sagen, so wie ich Marketing gelernt habe, ist es Beziehungspflege. Im Marketing geht es eigentlich um den Austausch von Produkten und Beziehungen. Du hast ein Angebot, du möchtest es in dem Fall nicht Kunden, sondern Mitgliedern nahebringen und du möchtest mit ihnen überlegen, was wollt ihr genau, was seid ihr bereit dafür zu zahlen, welchen Aufwand, was entspricht euren Bedürfnissen. Also das Marketing lehrt uns, auf die Beziehung mit unseren Mitgliedern genauer zu schauen.
Darf ich schnell zurückfragen, weil das finde ich interessant. Ich habe dir, du hast ja auch du hast ja, bei der Aargauer Kirche gearbeitet, oder arbeitest jetzt noch. Du bist gleich pensioniert, bist sehr lang gewesen bei der reformierten Kirche Aargau. Ihr habt dort die Homepage aufgeschaltet, Leben feiern, oder? Heisst sie, genau. Wo wir ja da am Stammtisch auch schon drüber geredet haben. Und dort ist mir eben aufgefallen, dort hat es auch, wenn man als Pfarrerin, als Pfarrer auf diese Plattform geht und sagt, ich tue ein bisschen freier gestaltete Ritual anbieten, muss man jetzt sagen, dass man nicht missioniert. Und jetzt habe ich auch gerade wieder so eine Distanz gemerkt zu dem Begriff. Woher kommt dein Unwohlsein mit dem Begriff missionieren? Weil wenn man die Bibel lesen, ist es eigentlich klar, dass es dazugehört, dass Kirche wachsen will, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Also was ist so diese... Wie hast du mit der Mission, zum dann mal mit der Gretchenfrage anfangen?
Wenn man in der Kommunikation arbeitet, dann hat man tatsächlich, da macht man fast das Gegenteil von Missionieren. Weil in der Kommunikation, wie im Journalismus, schaffst du erstmal empfängerorientiert. Mission ist absenderorientiert. Mhm. Ich habe eine Botschaft, ich will sie vermitteln. Egal, was ihr denkt, was ihr davon haltet, das müsst ihr jetzt kapieren. Ihr müsst euch bekehren. Und Kommunikation geht natürlich von dem aus, was brauchen Menschen, was beschäftigt sie, was haben sie für Fragen und wie können wir darauf antworten? Und natürlich kannst du nur antworten, wenn du auch eine Botschaft hast. Du musst wissen, was du willst und wofür du stehst. Aber das Erste ist, dass du eigentlich hinhörst und überlegst, was wollen die Leute eigentlich? Und das macht Leben feiern. Es verrät nicht die eigene Botschaft, weil der Segen steht ja immer noch im Mittelpunkt. Aber es geht von dem aus, was die Menschen suchen und brauchen. Und das finde ich das Spezielle in der Kommunikation. Und der Marketing, es funktioniert nicht, wenn du an den Empfängern vorbeiredest.
Also das heißt, missionieren wäre für dich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Ware gepachtet und du musst sie mir jetzt glauben.
So. Genau. So wie ich damals als 17-Jähriger in Berlin mit Ulrich Parzani auf der Straße war, mit Gitarre und Bibel und den Leuten erklärt habe, wo Gott hockt und warum sie ihr Leben Jesus übergeben müssen. Habe ich auch gemacht.
Und das ist, also aus Betriebswirt würde ich sagen, auch selbst das Marketing hat ja Veränderungen durchgemacht. Also von dem Angebotsorientierten, so, das sind Produkte, das ist die Zahnpasta, für das ist sie gut. Zur Bedürfnisorientierung. Also eigentlich geht es ja darum, dass du mit dieser Zahnpasta weissere Zähne hast und attraktiver daherkommst. Also das ist jetzt sehr salopp, oder? Aber es heisst, das Bedürfnis, dass du zuerst vom Bedürfnis ausgehst und dann ein Produkt daraus machst, aus diesem Bedürfnis.
Aber da sind wir jetzt mit einem interessanten Punkt. Wie weit kann denn die Kirche gehen, auf Bedürfnisse eingehen? Es sind ja nicht... Eben, wenn jetzt jemand weisse Zähne haben will, aber ich weiss, als Kirche, als Zahnarzt, die Zähne gehen dem kaputt dabei, weil sich die Zahnschmelze zerfrisst, sollte ja die weisse Zahnpasta nicht machen.
Ja.
Also so reine Bedürfnisorientierung ist ja für die Kirche, wo ja eine Botschaft hat, einen Standpunkt hat, wo in der Geschichte nicht immer beliebt ist, wo man sich auch nicht immer beliebt macht damit, noch schwierig, oder?
Die Frage ist, von welchen Bedürfnissen wir reden. Und wenn wir daran glauben, was in der Bibel steht, nämlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ich war ja selbst 12 Jahre lang Pfarrer, dann bin ich immer davon ausgegangen und auch heute noch davon überzeugt, dass es in jedem Menschen ein Suchen gibt nach Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt, warum haben wir so eine Pandemie, warum bricht wieder Krieg aus? Also die grundlegenden Fragen, das sind Bedürfnisse, wo ich denke, da gehören wir hin und auf diese Fragen müssen wir eine Antwort geben. Aber, das muss ich auch sagen, wir sind bei Weitem nicht mehr die Einzigen, die eine Antwort geben und vor allen Dingen auch nicht eine Antwort geben, die für die Menschen relevant ist. Das ist das Problem. Aber es geht um die grundlegenden Fragen, auch nach Liebe, nach Wertschätzung und so weiter.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich, also ich erst vor 6 Jahren angefangen habe, in Chile zu arbeiten, dass am Anfang immer wieder die gleiche Antwort ist gekommen, die Chile ist für alle da und muss für alle da sein. Und dort habe ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut gewünscht, zu sagen, also dann versuchen wir halt nicht alle zu erreichen. Und dafür bei denen, die wir genau ansprechen wollen, gehen wir wie stärker auf die Punkte ein, wo sie wollen. Und ich glaube, es braucht so wie einen Emanzipationsprozess, wo man sich von dem ein bisschen abgrenzen kann und den Mut hat, zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass es einen Teil gibt, wo der Bezug nicht haben will oder wo ihre Bedürfnisse wie andersweitig befriedigt haben, geistig oder spirituell. Und bei den anderen bieten wir das noch an. Und man kann sich immer noch in fragen. Also ich habe das Gefühl gehabt, es war immer noch sehr, sehr undifferenziert gewesen. Immer so für alle. Und dafür hat man nicht gespürt gehabt, welches Profil das man hat. Und das ist ja nur für die reformierte Kirche. Dann kommt noch die katholische Kirche. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute draussen die Unterscheidung gar nicht machen. Es ist das Christentum. Und dass wir auch direkt einen direkten Nachteil haben, wenn zum Beispiel bei der katholischen Kirche irgendetwas passiert. Also die Leute machen die Unterscheidung gar nicht. Und das ist irgendwo durch eine Folge von vielleicht von einer Innensicht, dass man weiss, also innen nachher weiss man ganz genau, was die Reformierte ausmacht. Aber aussen nachher ist die Visibilität nicht so gegeben und die Unterscheidung findet gar nicht statt. Ich weiß nicht, wie ihr es in eurem tagtäglichen Leben erlebt habt, oder?
Ja, nur die. Ja, ich komme da ein bisschen jetzt auch mit der Innensicht, aber mit der anderen. Für mich persönlich sind die konfessionellen Grenzen wirklich relativer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich im Glauben, in Spiritualität mit vielen Katholikinnen und Katholiken sehr verbunden, sehr nah. Und mit ein paar auch sehr fremd. Ich muss aber auch innerhalb von meiner reformierten Kirchenpositionen aushalten, wo ich nicht mittragen, wo mir widerstreben, aber ich es ja gerade schön finde, dass man trotzdem einen gemeinsamen Boden hat. Also du bist am ÖRK jetzt in Karlsruhe. Also da gehen ja Theologien meilenweit auseinander und trotzdem ist der Wille zur Einheit. Und ich glaube, das haben wir ja, da müssen wir ja nicht, lang zurückschauen, um zu wissen, dass wir auch das innerhalb von der reformierten Kirche durchaus gegraben haben. Und ich bin nicht sicher, ob der Graben jetzt wirklich noch entlang der Konfessionen läuft, sondern da will ich wirklich der Willi Anderau, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, Kapuziner, Konfessionen sind wie auch Dialekt, also unterschiedliche Traditionen, Ausprägungen. Und vielleicht zeigt man jetzt, ja, das relativiert jetzt wieder zu fest. Es gibt doch ganz klare theologische Unterschiede. Aber wenn ich in der Praxis, im Erleben, würde ich das wirklich unterschreiben. Das sind viele Leute, die ich mit einer quasi ja, jetzt würde ich sagen, im Glauben unterwegs sein, um so zu sagen, sind das einfach unterschiedliche Traditionen. Mhm. Meine Frau ist aus Luzern und ist darum katholisch. Wir haben reformiert geheiratet, haben überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, da jetzt irgendeine Unterscheidung zu machen oder so. Aber ich verstehe auch, warum dass die Konfession prägend ist, dass man die einfach nicht so wechselt. Und da ist jetzt kein Graben. Mhm. Und das habe ich mit vielen Leuten. Und darum würde ich wirklich sagen, wir können uns gerade in dieser Zeit, wo die Kirche, die Konfessionen Minderheiten sind, unter anderen Minderheiten, ich meine, das sind wir im Zwingli-Kanton Zürich, gibt es keine Mehrheit mehr. Mhm. Es gibt eine ganz knappe Mehrheit, die konfessionell gebunden oder in der Landeskirche ist. Aber wir sind Minderheiten unter Minderheiten. Und da können wir es uns einfach nicht mehr leisten, uns jetzt irgendwie da gegenüber anderen Konfessionen uns zu profilieren und abzugrenzen. Ich glaube, das bringt auch nichts. Also es geht uns, glaube ich, auf die Füße. Aber du siehst das, ja. Wenn ich auf gewisse Kampagnen von dir zurückschaue, natürlich anders, also der nächste Steilpass.
Nein, also wenn wir über das Profil reden, dann denke ich, müssen wir schon noch deutlicher sagen, was die Reformierten ausmacht und was sie auch unterscheidet von den Katholiken. Also wir haben vor ein paar Jahren mal ein Buch gemacht, Wenn Frauen Kirchen leiten. Und haben die ersten 12 Präsidentinnen von reformierten Kantonalkirchen porträtiert, von einer Journalistin. Das ist ein wunderbares Buch, um deutlich zu machen, es gibt ein USP der Reformierten, also ein einmaliges Aspekt, nämlich, dass Frauen absolut gleichberechtigt sind, bis hinauf in die Kirchenleitung und nicht nur in die pastoralen Ämter. Und das ist etwas, was es in kaum einer Kirche auf dieser Welt so in dieser Ausprägung gibt. Das muss man deutlich sagen, wenn über Frauenrechte und Gender diskutiert wird in den Kirchen oder über die Menschenrechte in der katholischen Kirche. Aber ich möchte noch auf das andere mit Kirche muss für alle da sein. Ja, ich denke schon, Kirche muss für alle da sein, aber nicht überall. Wir haben das Problem, dass wir an jedem Ort die gesamte Kirche abbilden wollen und das funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir haben, und das ist richtig, Felix, was du sagst, wir haben sehr unterschiedliche spirituelle Kulturen, quer durch alle Religionen und Konfessionen. Wir haben die Orthodoxen, die an den alten Dogmen festhalten und denen das wichtig ist. Wir haben ganz spirituelle Menschen, die von Gott in einer Form reden, die eigentlich überhaupt nicht mehr personell oder gegenständlich ist. Und wir haben Menschen, die einfach vor allen Dingen in Ritualen und Gemeinschaften zum Beispiel ihre Spiritualität erleben. Also wir haben sehr unterschiedliche spirituelle Kulturen und wir müssen lernen, dass wir die nicht mehr überall und an jedem Ort empfangen und begrüßen können und auch pflegen können. Mhm. Weil es muss ja auch was mit mir selbst zu tun haben. Ich kann als Pfarrer nicht eine Kultur pflegen, die ich selbst nicht lebe. Mhm. Und deswegen diese Vielfalt, die sich ja immer mehr differenziert, die wird sich, und da ist die Kirche noch weit hinter ihren Herausforderungen zurück, dem muss ich auch vor Ort in den Kirchgemeinden, in unterschiedlichen Gruppierungen, in unterschiedlichen Angeboten manifestieren. Und wir haben immer noch das Problem, dass wir eigentlich 90% unserer Ressourcen in die Kirchgemeinden stecken, die das gar nicht alles vor Ort leisten können. Mhm. Also wir brauchen viel mehr überregionale Angebote und zielgruppenorientierte Angebote, vor allen Dingen im Blick auf Menschen mit unterschiedlichen spirituellen Bedürfnissen und Kulturen.
Und was ich dort ein bisschen vermisse, also wenn ich von Mut geredet habe, ist schon zu sagen, okay, wenn wir für 70% oder 80% der Leute eigentlich nur eine Verbindung haben, 3-4 Mal im Leben, also ob es jetzt Hochzeit ist oder eine Beerdigung, dann muss doch das auch viel stärker, zum Beispiel auf einer Webseite, also dann müssen genau die Funktionen auf der Webseite kommen. Und sehr oft sind sie irgendwo versteckt oder versteckt in einem Untermenü. Also, ich rede jetzt nicht von bestimmten Webseiten. Dass man einfach wie stärker auf ein Bedürfnis eingeht. Und ich sehe es schon, das, was du vorhin gesagt hast, Felix, aber man hat ja Botschaften, man muss aussenden, oder? Und das meine ich mit der Angebot ist immer noch im Vordergrund. Und statt dass man sagt, okay, was braucht ihr? Die brauchen die 4 Dienstleistungen, braucht ihr in einem zuverlässig und professionelle, in einer professionellen Art und Weise. Was könnt ihr noch brauchen? Aha, ein Raum, den ihr könnt mieten für euren Anlass, der bei Chile ist, wo es an einem schönen Ort ist, wo man noch vielleicht noch mit dem Pfarrer kann reden kann. Und Seelsorge in Situationen, in Lebenskrisen, wo der Grenzsituationen kommen. Oder? Das könnt ihr bei uns holen oder das könnt ihr bei einem Psychologen holen. Das heisst, es braucht wie ein bisschen mehr Mut, ein bisschen all die Dienstleistungen zu filtern und tatsächlich zu priorisieren anhand von der Bedürfnisse der Leute. Und dort, glaube ich, das ist man immer noch unterwegs. Und nicht so mutig. Aber vielleicht sehe ich es immer noch ein bisschen mit der Sicht vom Aussen, also der, der vor 6 Jahren halt reingekommen ist in der Kirche. Also ich bin schon in der Kirche drin gewesen, aber ich meine, in einem Arbeitgeber, der im kirchlichen Umfeld arbeitet. Denkt ihr, es ist, sehe ich es falsch oder bin ich völlig weltfremd?
Nein, du siehst das völlig richtig. Also Leben feiern ist ein Ansatz, der wirklich neu ist, weil er nicht mehr nach den Orten fragt, wo die Leute wohnen oder wo sie ihr Ritual durchführen möchten und weil die Pfarrerinnen und Pfarrer, die da drauf sind, sich das Profil geben. Ich mache nur das, ich bin für Paare da und Kinder. Ich kümmere mich um Übergänge und vielleicht sehr seltsame Rituale. Ich bin für Trauer und Abschied. Das heißt, die geben sich Profile. Die haben den Mut zu sagen, das mache ich gern, das kann ich gut und das mache ich nicht. Ein Ortspfarrer darf das nicht. Aber das Problem, das wir haben in der Kirche ist, jetzt habe ich die anderen Kantonalkirchen gefragt, du, wenn jetzt bei uns jemand aus Graubünden oder aus St. Gallen wegen einer Hochzeit anfragt, den können wir jetzt im Aargau nicht betreuen. Ich möchte dem jetzt eine Telefonnummer und eine Ansprechperson geben. Ja, sag ihnen doch einfach, sie sollen sich bei ihrem Ortspfarrer melden. Genau, das funktioniert nicht mehr. Die gucken nur noch ins Internet, die wollen heiraten oder irgendwas mit ihren Kindern. Dann gehen sie ins Internet, die wissen nicht mal mehr, in welcher Kirchgemeinde sie überhaupt Mitglied sind, welches ihr Pfarrer oder ihre Pfarrerin ist. So weit kommen die gar nicht erst.
Das heißt, die sucht dann beim Ritualbegleiter.
Genau, und dann gehen sie ins Internet und da finden sie erstmal einen Ritualbegleiter und kommen gar nicht mehr auf die Idee, nach dem Pfarrer zu fragen.
Mhm. Das heißt also von mir aus eine Vereinfachung und auf die Kernfunktion oder die Kerndienstleistung wäre von mir aus vonnöten. Also,
ja, aber das heisst schon, Frank, wenn ich das recht verstehe, es müsste aber dann auch jetzt ganz ob tief oder hoch, weiss ich nicht, aber das kann man ja dann nicht auf Ebene Webauftritt machen, Umdenken, der Change, sondern das muss ja dann bis zur Spezialisierung von Berufsbildern gehen. Also es hat ja, da sind wir dann nicht nur beim Marketing, da sind wir dann auch strukturell. Eben, ja. Wir sind die Landeskirchen organisiert und die Kirchengemeinden sogar. Also es würde ja heissen, also wie ist denn das nur schon im Kanton Aargau, wie ist denn das dort ankommen, dass da plötzlich Pfarrerinnen, Pfarrer gibt, die außerhalb von ihrem Teich gehen fischen. Also das ist ja nur schon dort wahrscheinlich eine Herausforderung, weil es hat ja schon recht starke Auswirkungen, ist mehr als eine Website.
Also du hast völlig recht, strukturell müsste da ganz viel passieren. Wir haben jetzt einfach vor allen Dingen Pfarrerinnen und Pfarrer, die nur teilzeitlich angestellt sind. Das heißt, das werden wir auch immer mehr haben. Wir werden immer mehr Pfarrerinnen und Pfarrer haben, die nicht mehr 100% arbeiten, vielleicht nur noch 60% und sogar darauf angewiesen sind, noch zusätzlich was verdienen zu können. Das ist ein Aspekt dieser Website. Aber du hast völlig recht. Wir haben in der Kirche überhaupt noch nicht begriffen, dass das Internet unsere gesamte lokale, föderale Struktur völlig über den Haufen wirft. Wir müssten neben, und ich finde sie immer noch gut, ich finde es toll, dass wir vor Ort sind, dass wir Kirchen haben, dass wir Pfarrer haben, die im Dorf wohnen. Aber wir müssten parallel dazu, wie die andere Hälfte der Kirche, unabhängig von lokalen Strukturen entwickeln. Und da sind wir noch ganz am Anfang.
Und das und wie groß denkst du da? Also das müsste quasi Deutschschweiz betreffen.
Ich denke vor allem in Sprachräumen. Also es wäre nicht Deutschschweiz und Weltschweiz, weil zweisprachig wird dann immer gleich ziemlich kompliziert. Aber zumindest die Deutschschweizer, zum Beispiel so eine Ritualagentur, müsste eigentlich deutschschweizerisch arbeiten können.
Weil die Leute draussen, die verstehen das nicht. Also, aber der, der vom Kanton St. Gallen sich meldet, sagt, aber das sind doch die gleiche Kirche. Also wieso ist das anders? Und es ist auch eine Frage, wie man Marketing versteht. Also wenn man es also sehr häufig nur Kommunikation versteht, ist sehr, sehr dünn. Und dann ist es nur, okay, in einem Anlass machen wir den Flyer dazu. Also ein bisschen salopp gesagt, oder? Und dann will ich 80 Leute in diesem Saal. Aber Marketing, was breiter, also so wie es jetzt, sag ich mal, aktuell auch verstanden wird, ist, okay, wir müssen was für Leute erreichen, okay, ist eher ein Fachpublikum, okay, welches Thema, welche Referenten könnten diesen Leuten noch gefallen, okay, und jetzt machen wir einen Flyer, der von der Machart her genau die anspricht, aber vielleicht brauchen wir nicht unbedingt einen Flyer, so müssen wir vielleicht über Social Media etwas machen und Werbeanzeigen schalten und so weiter und so fort. Das heisst, du fährst ja bei den Leuten an und fragst zuerst an, was interessiert euch, oder? Und welche Referenten möchtet ihr an? Und so tust du es dann wie, gehst vorwärts, oder? Du hast ja, glaube ich, im Vorsprech auch von den 4 Ps geredet, oder, Frank? Vielleicht kannst du das vielleicht erklären, was du im kirchlichen Umfeld unter diesen 4 Ps verstehst, oder?
Also erstmal, das ist ganz lustig. Das, was du sagst, ist genau das, was wir in der Kirche machen. Wir zäumen das Pferd immer von hinten auf. Das heißt, wir machen mal ein Poster oder wir machen einen Flyer und eigentlich musst du zuerst überlegen, welches Produkt ist eigentlich das Richtige, um die Menschen in diesem Dorf oder in diesem Stadtteil zu erreichen. Was brauchen die eigentlich, was suchen sie und welche Zielgruppe haben wir? Sind das Ältere, Alleinstehende, sind das Familien mit Kindern oder was auch immer? Und dann überlegt man sich erst, welches eigentlich die richtigen Kommunikationsmaßnahmen sind. Und wir fangen einfach bei der Kommunikationsmaßnahme an. Wir machen das Poster. Und dann wundern wir uns, warum unsere Zielgruppe das überhaupt nicht merkt, was wir da eigentlich anbieten. Was ich gelernt habe in der Kommunikation oder auch in der Ausbildung zum Marketing ist, ich habe mal angefangen vor 24 Jahren, schrecklich. Bring uns mal in die Zeitung, bring uns in die Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit hieß das damals oder Mediensprecher. Und dann habe ich gemerkt, durch die Marketingausbildung, die du ja, Luca, noch viel besser kennst als ich, Kommunikation ist ja nur ein Teil von diesem ganzen Beziehungsgeflecht, von dieser Welt mit den Mitgliedern. Es geht um die Produkte, also was für Angebote haben wir, wo wollen wir Menschen mit ansprechen, ob individuell oder in geselligen Anlässen, was kostet das? Also nicht nur der Preis, auch die Frage der Kirchensteuer und der Mitgliedschaft wird uns in den nächsten Jahren sehr bewegen. Also wenn ich meine Kinder anschaue, die um die 30 sind, die interessieren sich religiös, die gehen ins Internet, schauen sich Vorträge an von irgendwelchen Gurus und auch wenn sie es gut finden, Mitglied, irgendwo Mitglied werden, das ist ein Modell, das für die überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Also wir müssen über das Pricing, über die Kirchensteuer, die Mitgliedschaft nachdenken. Und was wir als großes Chance haben, ist immer noch das Placement. Also wir sind in der Logistik, in der Verteilung unserer Angebote noch vor Ort. Und das dürfen wir nicht aufgeben, auch wenn wir Kirchgemeinden fusionieren. Wir müssen vor Ort Ansprechpersonen haben.
Und ich glaube, das ist wirklich sehr eine grosse Chance, weil man die sehr viele Organisationen können sich die Verbindung gar nicht leisten. Also wirklich das Persönliche, der persönliche Bezug vor Ort. Ja. Und die Kenntnis, die man vor Ort hat, die kann man nicht so schnell ersetzen und auch kopieren. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht einer von diesen Erfolgsfaktoren, das können vor Ort sein und genau kennen, also die Leute, die sich dort bewegen und dort vielleicht die Künstler und die Sponsoren aus der, also die ansässige Wirtschaft zum Beispiel. Weil alles das, also wenn es dann verzahnt ist, ist es immer besser. Also eins führt dann auch zum anderen.
Also und das ist Erfolgsrezept. Das müssen wir unbedingt festhalten. Kirchgemeinden denken oft, oder ich damals auch, noch viel zu isoliert. Wir machen das Angebot, das, was immer am besten funktioniert hat, ist, wenn du mit irgendwelchen Vereinen oder vielleicht auch mit einem Wirtschaftsunternehmen, einem Gottesdienst in der Industriehalle, also sich vernetzen vor Ort mit den anderen Wirtschaftskünstlern, Netzwerken, Vereinen, sozialen Institutionen, da hat Kirche viel mehr Wirkung, als wenn sie für sich noch einlädt.
Also wenn ich dich recht verstehe, fängt Marketing tatsächlich von unten an oder muss bis unten, bis an die Basis durchdringen. Also es bringt nichts, wenn du am Streitengässli zu Aarau ein Konzept machst, sondern die Umsetzung passiert in der Kirchengemeinde. Du bist jetzt lang und prägend gsi in der Kirche. Wie ist deine Marketingpredigt von den 4 Ps dann angekommen bei der Kirchengemeinde? Also kommt da zurück, ja stimmt, da ist einer, da ist das Gegenüber, wo uns sagt, wie wir es machen können. Oder ist es auch die Reaktion, Überforderung, ja, wir sind zu schon am Anschlag, ich kann jetzt nicht noch irgendwie jemanden fürs Marketing anstellen neben der Diakonie. Also wie viel Energie von dir hat es gebraucht, um diese Botschaft dort anzubringen, wo sie umgesetzt werden muss?
Und übrigens noch ein kleiner Einschub für die, die zuhören, die es nicht, wir reden von 4 P's. Also das erste P ist Preis, dann gibt es Product, also Produkt, Place und Promotion. Also Promotion ist ein bisschen Kommunikation und Place ist ja vor Ort, also kann das Personal sein. Und, also nur schnell wollen, die Zwischengrenzung machen.
Ja. Und dann checkst du eben, dass Kommunikation nur ein kleiner Teil dieses ganzen Systems ist und immer am Schwanz. Kommunikation kommt zum Schluss, nicht am Anfang. Das heißt, wir können nur kommunizieren oder vermarkten oder an die Menschen bringen, was andere schon entwickeln, für was sie stehen. Das mit den Kirchgemeinden war spannend. Das ist wirklich für mich ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren geworden. Die Landeskirche kann nicht viel machen. Es ist wirklich Kirche passiert vor Ort. Die Kirchgemeinden müssen mit ihren Mitgliedern in Beziehung kommen. Und das große Problem ist, dass die Verantwortlichen in den Kirchgemeinden, Kirchenpfleger, Mitarbeitende, meistens sehr gesellige Menschen sind. Wenn du so von Milieus sprichst, dann sind das Leute, die sind auch in vielen Vereinen, die sind gern zusammen, die gehen gern mal das Bier trinken, an Dorffeste, auch einen Turnverein oder so. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass es ganz, ganz viele, nämlich die Mehrheit von Mitgliedern gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, in der Kirche in irgendeiner Form gesellig zu sein. Das ist nicht meine Welt, da gehe ich nicht hin, auch wenn ich Kirche gut finde. Aber das suche ich nicht.
Genau, das ist so der Klassiker im Brainstorming. Wie tun wir uns besser verkaufen? Also, ja. Wir machen einfach einen Apéro für die Neuzuzüger.
Ja,
genau. Aber auf die Idee, dass die Neuzuzüger gar nicht Lust haben, ins Kirchengemeindehaus beleidigte Brötchen essen, kommt man gar nicht. Oder das ist so der Klassiker.
Entweder machst du den Apéro zusammen mit der politischen Gemeinde und mit der Schule und mit allen anderen. Dann wird es interessant. Und das andere ist, dass sie, wenn Kirchgemeinden über Kommunikation nachdenken, dann wollen sie immer aktivieren. Sie wollen, dass die Menschen kommen. Und was ich Ihnen erklärt habe in diesem Modell lebenslang Mitglied bleiben, ist, seid euch klar, dass ihr etwa 10-15% eurer Mitglieder dabei habt. Die sind aktiv, in tollen Gemeinden vielleicht 20%. Wenn ihr euch jetzt wahnsinnig anstrengt, dann kommt ihr auf 25%. Ihr werdet nie mehr als diese 25-30% erreichen. Das heißt, was ist mit den 70% anderen? Das sind distanzierte Mitglieder, die einfach kein Bedürfnis haben, zu euch zu kommen, worauf die meisten dann auch etwas pikiert reagieren. Sie fühlen sich nämlich wie ignoriert von ihren eigenen Mitgliedern. Und da bringe ich Ihnen erstmal bei, das ist die falsche Reaktion. Findet erstmal toll, dass Leute noch dabei sind, die Geld zahlen, viel Geld, also sage mal, die Kirche ist nach dem Golfverein wahrscheinlich der teuerste Verein, bei dem man beitreten kann, wenn man die Kirchensteuern anschaut, zumindest im Aargau. Und die sind aber trotzdem dabei. Jetzt begrüßt sie in einer wertschätzenden, freundlichen Haltung und nicht immer mit diesem heimlichen Vorwurf, wieso kommen sie denn eigentlich nicht? Weil die meisten Leute, die du als Pfarrer mal irgendwo im Spital triffst oder so, die entschuldigen sich als erstes, dass sie nie in den Gottesdienst kommen. Das fand ich immer lustig, bis ich mal gemerkt habe, aha, wie reden wir als eigentlich mit unseren Mitgliedern? Wir haben immer so einen latenten Vorwurf. Und anstatt zu sagen, wir finden das toll, dass Sie dabei sind und wir bedanken uns für Ihre Solidarität, bis hin zum Austrittsschreiben. Wir haben in diesem Programm den Leuten gesagt, wenn ihr Austritte bestätigt, bedankt euch erstmal und sagt, wie toll ihr das findet, dass sie so lange dabei geblieben sind und gezahlt haben, obwohl sie nichts für sich selbst gebraucht haben. Also wir müssen in Bezug auf die distanzierten Mitglieder überhaupt erstmal eine andere Haltung und Kultur lernen. Kultur der Wertschätzung und der Freude, dass die überhaupt noch dabei sind. Das ist eine wichtige Botschaft im Marketing. Das
und die ist auch, also was würdest du sagen?
Ja, die ist angekommen. Die haben richtig Spaß daran gehabt. Weil es sie auch ermutigt, mit Distanzierten in Kontakt zu kommen. Vorher sind sie eigentlich meistens entmutigt und sagen, wir können ja nichts machen, die kommen ja eh nie in die Kirche. Ja, richtig, die kommen nie in die Kirche und trotzdem könnt ihr was machen und mit ihnen in Beziehung treten. Aber ihr dürft nicht zum Ziel haben, sie zu aktiven Mitgliedern zu machen.
Mhm. Und dort knüpft, also kann man sagen, auch das RefLab-Projekt an. Also, und ja. der Podcast ist auch einer, wo also Kirche auf Abruf, also der Predigt auf Abruf, also jetzt beim Stammtisch ist meist ein Gespräch, ein Expertengespräch, aber es gibt so andere Formate wie Ausgeglaubt, wo es wie eine Predigt ist oder ein Disput zwischen zwei Sichten. Und das ist jetzt, sage ich mal, das ist jetzt eben so ein Format, das für Distanzierte ist. Und das, was du ansprichst, Frank, ist vor allem das ja, Kundenbeziehungsmanagement, also früher hat man das CRM, also Customer Relationship Management genannt, dass man immer denkt, also einer, der austritt, ist ja nicht, dass er für immer weg ist. Und vielleicht kommt er irgendwann zurück. Also, aber da ist eine Frage, wie das, du hast ja gesagt, Wertschätzung und welche Haltung man hat. Und manchmal muss man auch das visibel machen, was man hat. Das, also ich glaube nicht, dass also jetzt mal in eurer, also in der mal die Erfahrung gemacht, dass ihr euch irgendwie bedankt habt bei jemandem, der 20 Jahre Kirchensteuer gezahlt hat, in einem Brief. Haben wir das jemals gemacht? Ich weiß es nicht.
Nein, gerade nicht.
Also zu sagen, also ich meine, es ist wie eine also es wird auch Selbstverständlichkeit angeschaut. Und dort habe ich das Gefühl, dass es hat sich so viel verändert unterwegs. Früher ist irgendwie, wenn man sagt, Kirche im Dorf war, ist viel stärker verbunden gewesen mit dem Gesellschaftsleben. Und jetzt ist das wie ein bisschen auseinandergegangen. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass jemand Kirchensteuern zahlt und nicht Dienstleistungen bezieht, in dem Sinn, von einer Kirche. Ausser dann, wenn es vielleicht zwei, dreimal im Leben passiert, oder?
Aber das ist schon, ich verstehe auch, dass da viele Schwierigkeiten liegen. Also ich sehe es so ein bisschen. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel der kirchliche Unterricht, oder? Wo, das ist jetzt gerade in urbanen Gebieten wie Zürich natürlich ganz extrem. Da ist nicht mehr, wenn ich aufgewachsen bin, dass der Punk oder der Unabpasste ist der, der sich nicht konfirmieren lässt, sondern jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind quasi die Avantgarde gehen in den Kampf oder so, muss man sagen. Nein, aber es ist ja wirklich umgekehrt. Und einerseits will man als Kirche eine gewisse Verbindlichkeit. Man sagt, du musst kommen, du musst so und so viel Mal in die Kirche. Und andererseits muss man ja ehrlicherweise froh sein, wenn sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche überhaupt dazu committet, da mitzumachen. Oder? Also, weil eben. Also, in gewissen Schulhäusern in Zürich hat man vielleicht ein Kind pro Klasse, das den Unterricht besucht. Und darum, bei uns jetzt zum Beispiel, ist das darum am Samstagmorgen. Irgendwie alle drei Monate oder so. Und das ist natürlich auch als Familie ein mega Aufwand. Also, ich mache das gern, aber es ist es wirklich, also da braucht es wirklich einen Willen, dass die Kinder in den Unti gehen. Mhm. Wenn man sagt, hey, mir, das ist weh. Fußball oder so, fast.
Und das Commitment, oder? Ja,
ja, von den Eltern oder? Auch. Ja. Genau. Und dort finde ich, so, die Spannung am stärksten nachvollziehbar, zwischen einerseits sagen, wir sind Kirche, wir haben Profil, wir wollen eine Ausbildung, etwas weitergeben, eben etwas Verbindliches. Und andererseits merken die anderen, sind eigentlich am längeren Hebel, weil wenn ich sage, du, wenn da nicht kommst, dann wirst du nicht konfirmiert. Dann hat es vielleicht, okay, ja. Dann halt nicht.
Ja. Also das hat mich auch geschockt, dass, Luca, was du da ansprichst, ist, damit hätte ich vor 10 Jahren nicht gerechnet.
Also mit dem Traditionsabbruch.
Dass wir so schnell so viele Mitglieder unserer traditionellen Kasualien oder Amtshandlungen wie Taufe, Hochzeit, Konfirmation, Beerdigung geht noch einigermaßen, Abdankung, wenn sie nicht zu alt sind, aber dass das von vielen Mitgliedern, viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr taufen.
Ja, und nicht einmal bewusst als Entscheid, sondern halt ist einfach nicht naheliegend. Also das hat wirklich auch erodiert.
Ja. Das habe ich an Hochzeitsmessen, wenn ich da am Stand bin und junge Paare anspreche, haben sie dann auch schon überlegt, ob sie sich kirchlich trauen lassen wollen. Was mich geschockt hat, ist, die sind gar nicht auf die Idee gekommen. Da ist sogar einer von denen reformiert oder katholisch, die haben gar nicht darüber nachgedacht. Das kam für die gar nicht mehr in den Sinn. Und da ich dachte, wow, wir sind schon weit weg, auch mit unseren traditionellen Angeboten von der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen. Mhm. Und dass das so schnell geht, hätte ich vor 10 Jahren nicht erwartet.
Und was ist denn die Antwort? Muss man jetzt irgendwie eine Marketingabteilung auffahren? Oder was muss man machen?
Nein, also das, was ich, also wenn ich die richtig verstehe, Frank hat schon gesagt, okay, es gibt Leute, die wenig Gemeinschaft haben. Also sie, die wenig, das heisst, dann muss man jetzt dort vielleicht eben digital oder auf Abruf irgendwie wie da sein. Und bei anderen müssen wir wirklich nachfragen. Also wie können wir helfen? Und zwar so, also weißt, es hat ja Kompetenzen vor Ort. Es gibt Leute, die sehr gut Anlässe organisieren und das gerne machen. Wo werden die Kompetenzen noch gebraucht? Und wo kann man sie unterstützen? Wenn ich zum Beispiel, ich sehe, es hat so viele schöne Gebäude und Räume, die zum Beispiel im Kanton Zürich in den Kirchen dabei sind. Aber ich habe keine Seite, zum Beispiel, wo ich könnte sagen, welche Räume, wo bis 50 Personen sind, verfügbar und könnte ich mieten. Und ich bin ja Mitglied von dieser Kirche und ich zahle. Und das wäre auch eine Dienstleistung. Also ob es jetzt ein Geburtstag ist oder ich bin in einem Verein und wir wollen eine Mitgliederversammlung machen. Also ich glaube, das könnte ohne Beziehung sein. Das ist ein Beispiel. Eine Beziehung, die man aufbauen kann mit unseren Mitgliedern. Es muss ja nicht um Religion gehen, aber es ist in einem religiösen Umfeld, in einem Raum, der mit Religion verbunden ist. Und wenn sich dann aufgrund von dieser Begegnung oder Berührung nicht zu weiteren Berührungen und Begegnungen kommt, umso besser. Aber wenn man die Brücke nicht baut, wie kann man da erwarten, dass die Möglichkeit überhaupt erschafft wird in dem Sinn?
Ja, also wir sind ja da am Stammtisch, darum kann ich jetzt ein bisschen auf konservativ machen vielleicht, oder die konservative spielen. Ich weiss nicht, ob Raumvermietung jetzt die Kirche rettet. Und wenn man sagt, die Leute wollen halt mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, aber sind halt irgendwie noch so Mitglied. Ich meine, es geht ja da nicht um irgendwie irgendwelchen Verein. Also ich finde schon, dass ich würde es natürlich unterschreiben, dass man die sogenannten Distanzierten zu der Gemeinschaft muss dazudenken, also dass Kirche sich nicht in denen erschöpft, die vor Ort irgendwie jetzt in den Gottesdienst kommen, sondern dass das viel vielfältiger ist, dass man sich unterschiedlich engagieren kann. Das würde ich alles unterschreiben. Nur der Gedanke, dass Kirche eben mehr ist als eben einfach eine Raumvermietungsagentur oder Dienstleistungsagentur, sondern dass da noch um so etwas wie Gemeinschaft, um Wertegemeinschaft, um Glauben geht, das würde ich halt schon immer noch versuchen, hochzuhalten. Wir haben von der Botschaft geredet, aber haben sie eigentlich noch nicht so richtig ausgeführt. Du hast es am Anfang gemacht. Mhm. Also das gibt es ja schon auch noch. Und die Frage ist, ob man Kirche sein kann, wenn die Botschaft nicht mehr durchdringt. Oder? Und das finde ich schon. Und auch, wenn man in eine Kirche geht, wenn man nicht in die Kirche geht, geht heiraten, dann hat es eben vielleicht damit zu tun, dass man das Heiraten nicht in diesen Kontext stellen will, in Kontext von Glauben, von Gott. Und dann ist die Frage, muss man das nicht einfach akzeptieren? Oder, ja, also habe ich jetzt im Kopf und Kragen geredet oder kannst du irgendwas anfangen damit?
Also bei der Frage von Traditionsabbrüchen ist natürlich das eine, wir müssen tatsächlich Marketing für unsere eigenen traditionellen Angebote machen. Auftritt an Hochzeitsmessen, aber das ist meistens schon zu spät. Da ist die Entscheidung schon gefallen. Was zum Beispiel gut ist, ist, dass wir in den Mama-Koffern, dass so junge Paare, die im sechsten Monat, wo die Mutter im sechsten Monat schwanger ist, bekommen einen Koffer mit Nuckis, Windeln,
also Mustern. Im Spital? So oder
ja, bei der Hebamme im Spital, an ganz vielen Orten. Der wird gratis abgegeben. Da haben zumindest die Zürcher und die Aargauer jetzt eine Broschüre drin zum Thema Taufe. Wir müssen schon 3 Monate vor der Geburt Menschen auf die Taufe ansprechen. Aber deswegen taufen jetzt nicht plötzlich alle. Das ist klar. Das andere ist, Leute, die in einer bestimmten Lebenssituation sind, aber dieses Ritual nicht mehr wünschen, die zu begrüßen. Also zum Beispiel Ehepaaren oder Brautpaaren einen Brief zu schreiben, wenn wir gemerkt haben, aufgrund von Zivilstandsmeldungen, die haben geheiratet. Dann gratulieren wir denen zur Hochzeit, auch wenn sie nicht kirchlich geheiratet haben. Wenn sie das Kind haben, begrüßen wir sie als Eltern oder willkommen zu ihrem Neugeborenen, auch wenn sie es nicht zur Taufe anmelden. Also Menschen in ihren Lebenssituationen begleiten, auch wenn sie die klassischen Rituale nicht mehr wünschen. Und das andere ist dann halt auch zu sagen, wir haben auch alternative Rituale. Wir können mit unserem Pfarrer auch eine Begrüßungsfeier für ihr Neugeborenes machen, auch wenn sie es nicht taufen wollen. Wir können das Übergangsritual für ihren 16-Jährigen machen, auch wenn er nicht konfirmiert werden möchte. Wir können eine freie Trauung machen, auch wenn es keine kirchliche Trauung ist. Also da müssen wir tatsächlich flexibler werden.
Das heißt, wenn ich dich recht verstehe, aus dem herauskommen, dass man alles, was nicht traditionell kirchlich ist, als defizitär anschaut, ja, oder?
Genau.
Ja, und das ist ja noch recht verbreitet. So das
die Kompetenz, Denken, oder? Die wir haben aus diesen Kasualien, aus der wunderbaren Gestaltung von Ritualen, halt näher zu den Leuten zu bringen und sagen, es muss ja nicht eine Kirchentrauung sein, aber Elemente vom Segen zum Beispiel sollen vorkommen.
Mhm. Und es geht ja bis, auch bis zu den Begriffen. Also ich finde auch das Wort, das ich selber auch brauche, also jetzt habe ich so in mir, also aufgrund von dem, ich in Kirche arbeite, das Wort distanziert ist echt so schlimm, finde ich.
Ja, das finde ich auch.
Also wir haben noch kein gutes Wort dafür. Ja.
Also kirchenfern ist noch blöder, weil ich finde, Kirche sollte die Fähigkeit haben, immer näher zu sein.
Unsichtbare Mitglieder haben wir sie genannt zum Teil.
Und, ja. Aber distanziert jetzt, also es gibt mir schon das Gefühl, dass ich will, also die Verbundenheit, wenn wir ja schon mal, das tun wir schon mal mehr so beschreiben, dass sie nicht richtig verbunden sind, oder? Und wegen dem ist mir sehr sympathisch, was du, Frank, gesagt hast bezüglich der Haltung und der Kulturveränderung und der Wertschätzung. Es ist schon jetzt die Mehrheit und werden wahrscheinlich noch mehr. Und dort kann man tatsächlich, also den Trend kann man wahrscheinlich nicht stoppen, also da muss man realistisch sein, aber man kann ihn wahrscheinlich ein bisschen abfedern oder man kann und schauen, was man, also dass es nicht so schnell geht, oder?
Ja, und vielleicht distanziert so denke von der anderen Seite, also dass die Person selber oder dass ich als Person Distanz definieren zu Kirche und nicht Kirche mir sagt, wie ich dran bin oder nicht. Ich glaube, das würde ich sagen, ist schon etwas landeskirchliches reformiert, dass ich Distanz zu der Kirche selber kann definieren und einstellen und die sich auch dürfen ändern, ohne dass ich irgendwie über den Rand gehe und sage, jetzt gehörst du gar nicht mehr dazu.
Also so und ich Stil respektiere dich in deiner Distanz.
Ja, genau. Und ich misse dir nicht, sondern du hast die Freiheit, die Distanz einzustellen und die zu überwinden oder zufrieden zu sein damit, oder? Und nicht so abstufigen, wer an der Weihnachten in die Kirche kommt, ist
Der beste Christ.
Oder die dann nach Weihnachten kommen, noch sagen, wieso kommt ja eigentlich sonst nie. Ne?
Das ist immer das Beste. Der Christ nach vier jetzt habe ich so viel
Lust. Das ist ja der erste Satz, genau.
Schön, dass das heute mal passiert. So viel da sind. Dass sonst nicht so viel da sind.
Ich möchte auf etwas noch zurückkommen. Wir haben kurz über Profilierung und Abgrenzung geredet. Und eine Kampagne, die vielen noch sicher im Ohr ist, wo du beteiligt warst, ist «Die Reformierten selber denken». Mhm. Das war ja eine durchaus kontroverse Kampagne, gewesen, wo die Zürcher ja dann, glaube ich, ausgestiegen sind.
Ja, wegen Schluss. Einem Sujet, ja.
Genau. Aber eben, und ich würde natürlich das unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin sehr stolz ein Reformierter. Ich finde die reformierte Kirche, da fühle ich mich zu Hause. Ich würde auch sagen, was Gleichstellung anbelangt, haben wir vielen etwas voraus, klar, aber die Frage ist ja dann, wie gehe ich mit den anderen um, oder? Also sage ich, haha, ihr Katholiken sind rückständig, oder das ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber leide ich mit all diesen tollen Leuten, die sich dort mit wirklich, ich finde, echt bewundernswerter Leidensfähigkeit dafür einsetzen, dass sich etwas bewegt. Ich reg mich auch furchtbar auf, wenn ein Bischof sagt, ja, ich habe nicht einmal eine eigene Meinung, aber Rom sagt halt und Jahrtausende sagen halt, Frauen dürfen nicht Priesterinnen werden. Da rege ich mich wirklich auf, da fühle ich mich auch betroffen quasi, weil ich finde es einfach daneben. Aber das ist ja dann die Frage, sage ich, ja, wir sind halt besser. Oder eben habe ich die Empathie mit den Leuten, wo sich an dem abarbeiten und trotzdem der Kirche treu bleiben. Und das finde ich, also da habe ich grossen Respekt davor. Oder? Und das ist so ein bisschen die Frage, das habe ich gemeint mit, wie viel Abgrenzung können wir uns leisten und wo müssen wir einfach in Solidarität hoffen, dass sich bei allen Kirchen etwas bewegt. Ich glaube, das ist der Punkt
es
für mich.
Es ist nicht gerade das Dilemma, aber es ist eine unauflösbare Spannung. Auf der einen Seite müssen wir sagen, wofür die Reformierten stehen und was für Werte sie haben, zum Beispiel in der Gleichstellung, zum Beispiel auch in der Gleichstellung von geschlechtlich anders empfindenden Menschen und so weiter. Das haben wir zumindest auf offizieller Ebene, in der ganzen Kirche ist es auch nicht so, aber offiziell haben wir das ganz klar. Das müssen wir sagen, auf der anderen Seite sitzen wir im selben Boot wie alle Kirchen. Wenn unsere Mitglieder austreten, dann treten die meisten aus einer Kirche aus, von der sie nicht mehr richtig wissen, wie sie heißt. Oder wenn der Papst irgendwas sagt, was ihnen nicht passt, dann treten sie aus. Das heißt, die treten einfach aus der Kirche aus. Die wissen ja gar nicht, was die Unterschiede sind zwischen reformiert und katholisch. Und das wäre auch eine Riesen-Selbstüberschätzung, dass wir meinen, wir könnten ihnen das beibringen. Also auf der einen Seite müssen wir sagen, wofür wir stehen, und auf der anderen Seite sind wir Teil von einer gesellschaftlichen Entwicklung in spirituellen Fragen, im Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, die überhaupt keinen Unterschied mehr macht zwischen Katholiken, Orthodoxen und Reformierten.
Und was würdest du empfehlen, wenn du jetzt nochmal eine Kampagne müsstest machen?
Ja.
Würdest du sie für die Reformierten machen oder würdest du schauen, ob man sie ökumenisch macht?
Wenn ich jetzt nochmal eine Kampagne machen würde, würde ich eine spirituelle Kampagne machen. Weil, und das hast du vorhin ganz schön gesagt, es gibt ja spirituelle Kulturen und Milieus. Ich würde jetzt etwas machen, was sogar religionsübergreifend ist. Ich würde von Engeln reden. Mhm. Ich würde eine Engelkampagne machen. Ich würde sagen, eine Kampagne, die heißt, erzählen Sie uns Ihre Begegnung mit einem Engel. Und dann merkst du plötzlich, dass Menschen ganz viele spirituelle Erfahrungen machen und sie oft gar nicht mehr in den christlichen Kontext stellen. Und das muss auch nicht sein, weil eine spirituelle Erfahrung ist nicht per se christlich, islamisch oder sonst irgendwas. Das ist eine Erfahrung, eine Begegnung mit dem, was größer ist als wir. Und Menschen zu sagen, da gibt es etwas, was größer ist als du. Wir sind Teil von etwas Größerem, das wichtiger ist als ich selbst. Das ist die Grundbotschaft. Und dann gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir uns in Konkurrenz zu anderen Religionen und Konfessionen begeben. Das ist der entscheidende Ansatz. Und da würde ich mit Engeln würde ich anfangen.
Und ohne wirst da, uns können Sie von Ihren Engeln erzählen, Ihre Religionen, oder was wir ohne da stehen?
Uns würde ich schon mal gar nicht sagen,
okay.
Weil uns grenzt immer aus. Wir wissen immer genau, wer wir sind,
Gut.
Aber die anderen haben das Gefühl, da redet irgendjemand mit mir, zu dem ich nicht gehöre.
Mhm.
Das ist eine meiner Lieblingsbotschaften in der Kirche. Hört auch von wir zu reden, wenn ihr mit Mitgliedern redet, weil die haben nicht das Gefühl, sie sind Teil von wir.
Von was redest du?
Dann rede ich in der dritten Person. Also die Kirche, Menschen, die religiöse Erfahrungen machen, oder sie. Eigentlich im Marketing, das weißt du auch. Wenn du Dialogmarketing machst, einen Brief schreibst, das ist ein ganz wunderbares Beispiel, dann reden wir meistens von wir. Sprechen sie an, wir laden sie ein, wir begrüßen sie. Mhm. Und dann sagt dir der Marketing-Spezialist, bitte reden Sie von sie. Reden Sie von denen, die Sie ansprechen. Sie sind getauft worden. Sie sind Mitglied. Sie können und so weiter. Mhm. Nur schon dieser Perspektivenwechsel macht was aus. Und so würde ich dann auch eine Kampagne, Sie haben etwas erlebt mit Engeln, erzählen Sie davon. Auf der Website so und so und so weiter. Und wenn man dann dahin kommt, merkt man, das ist Kirche. Und unsere Chance ist, dass wir solche spirituellen Erfahrungen, die Menschen auch zum Teil ratlos machen, zu sagen, das ordnen wir jetzt in einen höheren Kontext ein. Es gibt eine Tradition, es gibt, was Sie erlebt haben, haben schon ganz viele andere Menschen erlebt. Wir helfen Ihnen, das auch in Ihr Leben zu integrieren. Das finde ich wäre eine tolle Botschaft der Kirchen.
Sehr schön.
Ja, dann kann man, das ist ein guter Abschluss von dem Stammtisch. Also man könnte ja, wie immer bei jedem Stammtisch, können wir meandrieren durch die Themen, durch die Marketing-Themen. Aber ja, vielen Dank, Frank, dass du gekommen bist. Ja.
Solange bei den Engeln landet.
Genau,
also, das ist haben wir gut im Schlusspunkt.
Ja, und vielen Dank auch Felix. Das Thema vom nächsten Stammtisch ist eben noch nicht definiert, weil wir werden werden wir schauen, welche Themen das nächste Woche.
Inspiration.
Genau, und dann wünschen wir noch eine gute restliche Woche an denen, die zuhören. Vielen Dank.
Ciao miteinander. RefLab.